Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen spannenden Folge zum Thema: Man kann alles im Leben erreichen, außer die Hausverwaltung. Den lieben Timo habe ich aber zum Glück erreicht. Er ist heute bei mir im Studio. Servus, lieber Timo, herzlich willkommen beim Immo Austria Podcast.
Ja, danke, lieber Paul, dass ich da sein darf und dich gleich davon überzeugen kann, dass wir sehr wohl erreichbar sind.
Wunderbar. Lieber Timo, bitte ganz kurz stell dich vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Also mein Name ist Timo Jelinek, ich bin Geschäftsführer der WSR-Gruppe. Wir sind ein Immobilienunternehmen, seit 30 Jahren am Markt aktiv ist, im Schwerpunkt Bauherrenmodelle anbietet, aber eben auch eine Hausverwaltung und eine Maklerabteilung hat. Die Standorte in Graz und in Klagenfurt jetzt ganz neu und auch in Wien ansässig sind. Und ich bin ein klassischer Quereinsteiger eigentlich in die Immobilienbranche.
Sehr gut, so wie ich. Wunderbar. Das heißt, wie lange bist du schon dabei?
Seit 10 Jahren circa.
Und du bist jetzt Geschäftsführer
Genau. Der
Gruppe?
Ja.
Perfekt. Wir haben gehört, Bauherrenmodelle, ganz, ganz spannend. Aber zu diesem Thema, das werden wir uns herauspicken, werden wir mal separat eine Folge machen. Heute sprechen wir über die berühmte Hausverwaltung. Ja, Hausverwaltung ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, weil es gibt selten Leute, die Hausverwaltung anrufen und sagen, ihr habt das super gemacht, ihre Stiegen sind toll aufgewaschen und alles passt, sondern es ist eher immer problembehaftet. Was sind die größten Herausforderungen im Alltag eines Hausverwalters?
Naja, du musst einmal natürlich schauen, dass du mit unterschiedlichsten Fragen konfrontiert bist. Und dieses Thema, dass du nur schauen musst, ob wirklich die Reinigung funktioniert hat, ob der Winterdienst funktioniert hat, das war einmal, das kommt zwar immer noch häufig vor, aber der Hausverwalter hat sich immer mehr zu so einem klassischen Asset Manager entwickelt, der natürlich auch gewisse Verantwortung hat, Haftungsthematiken überprüfen muss und insbesondere als Treuhänder eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die Gelder, die die Menschen angelegt haben, auch ordentlich verwaltet werden.
Das heißt, verantwortungsvolle Aufgabe und ein Stück weit muss man auch die Mediatorrolle übernehmen, oder?
Ganz viel, und das, was es auch so schwierig macht in Wahrheit, ist, dass du natürlich sehr oft mit negativen Sachen konfrontiert bist. Das stimmt, also es ruft kaum jemand an und sagt, boah, ihr seid eh super, sondern meistens ist es etwas, was eben nicht genau funktioniert hat, sei es der Nachbar, der laut ist, sei es der Müllraum verdreckt ist, sei es aber auch, dass der Mieter zum Beispiel seine Mieten nicht einzahlt und was man dagegen machen kann, ja.
Okay. Hast du da aber Schmankerl mitgebracht, ein paar lustige Geschichten aus dem Hausverwalteralltag?
Ja, ich habe dir vorher schon gesagt, wir überlegen sogar so ein Buch zu veröffentlichen über die Worst Cases auf einem Hausverwalter. Was ich einmal hatte, wir haben eine große Liegenschaft, die wir verwalten, bei Feldkirchen bei Graz. Das ist für die, die Graz nicht kennen, recht nah am Flughafen. Und wir haben einen Mieter gehabt, der angerufen hat, der wollte unbedingt die Geschäftsführung reden, weil er unglaublich erbost war darüber, dass der Fluglärm so laut war. Und ich soll doch bitte beim Flughafen anrufen und schauen, dass die Flugzeuge nicht immer über sein Haus fliegen, sondern umgeleitet werden, wie es an einigen Tagen anscheinend sogar der Fall ist, wohl weil der Wind anders weht und die Flugzeuge anders landen. Also das war schon recht skurril. Also was antwortest du da auch, auf einer professionellen Art und Weise zu sagen, das kannst du eben nicht machen.
Ja. Da muss man sich manchmal das Lachen verkneifen, oder? Absolut. Wird man auch bedroht?
Ja, haben wir auch gehabt, bei Räumungen. Haben wir auch gehabt. Ich meine, in Wahrheit bist du Mutter für alles. Mhm. Also du hast ja auch den Kundenkreis, der unterschiedlichst ist. Also du hast ja diejenige Person, die unglaublich viel veranlagt hat, die hunderte von Einheiten verwalten lässt, ja, bis über den Mieter, der auch vielleicht in tragischer Art und Weise nicht zur Mietzinszahlung kommt. Du hast natürlich auch wirklich tragische Fälle immer wieder auch dazwischen. Ja. Also das macht es auch so spannend, sehr abwechslungsreicher Beruf, sehr herausfordernder Beruf, kein Tag ähnelt dem anderen.
Sehr gut. Ich möchte gerne ein bisschen tiefer steigen mit dir, aber bevor wir zu so heiß diskutierten Themen wie E-Tankstellen, Klimaanlagen und so weiter kommen, würde ich gerne für die Investoren, die primär den Podcast hören, die Thematik Subverwaltung aufnehmen. Was bedeutet Subverwaltung? Was bringt das dem Kapitalanleger, dem Investoren und wie wickelt ihr das Ganze ab? Was umfasst das Ganze?
Mal grundsätzlich ist die Subverwaltung oder die Anlegerverwaltung, so wie ich sie auch nenne, ein recht neues Umfeld bei Hausverwaltungen. Also vor 10 Jahren wussten wir alle nicht, was eine Anlegerwohnung ist oder beziehungsweise die Verwaltung einer Anlegerwohnung ist. Mhm. Hat sich sehr stark geändert, seitdem immer mehr Menschen auch wirklich ihre Gelder in einzelne Einheiten investiert haben und selber sagen, ich möchte eigentlich mit dem Gesamten drumherum nichts zu tun haben, nämlich ob die Miete wirklich eingezahlt wurde, ob der richtige Mietvertrag abgeschlossen wurde, ob die Kaution auch hinterlegt ist, ob der Index richtig gemacht wurde, ob die Verlängerung gepasst hat, ob aber auch die Übergabe richtig stattgefunden hat, die Rücknahme stattgefunden hat. Also all diese Thematiken bei der Anlegerwohnung, die eigentlich sehr zeitintensiv sind, werden durch die Subverwaltung abgedeckt. Und macht auch sicherlich Sinn für Personen, die sagen, sie wollen sich, erstens können sie es vielleicht nicht zu 100%ig, weil es doch recht viel rechtliche Fragen sind, die damit verbunden sind. Oder auch Zeitgründen nicht, dass sie sagen, ich möchte mich damit auch nicht befassen. Ich möchte gar nicht, dass der Mieter immer mich anruft, wenn irgendwelche Thematiken sind, weil Warmwasser ausgefallen ist. Oder wir einen neuen Mieter suchen müssen und dann ist halt die Hausverwaltung tätig und macht diese Subverwaltungen. Mhm. Ist, glaube ich, in einem Bereich, wo jeder selber entscheiden muss, ob er das machen möchte oder nicht. Aber insbesondere, wenn man auch sagt, man möchte die Haftung auch ein bisschen abgeben. Ja, man möchte jemanden haben, der dazwischen geschaltet ist, macht sicherlich sehr viel Sinn für jemanden zu sagen, ich mache diese Verwaltung nicht selber, sondern gibt es das in professionelle Hände eines Dritten.
Absolut, also zum einen ein Haftungsthema, es ist ein Zeitthema. Ja, dann kommen wir ja, man spricht ja bei Mieteinnahmen gut und gerne und oft über das Thema passives Einkommen, was ja de facto nicht ist. Mhm. Ja. Durch die Subverwaltung, die eigentliche Hausverwaltung damit ja komplementiert, kann man eine Lösung schaffen, die in die Richtung des passiven Einkommens geht. Weil du, so wie du das geschildert hast, du gibst ja mehr oder weniger alles aus der Hand. Ich glaube, die letzte Verantwortung, ob der Mieter genommen wird oder nicht, ob große Reparaturen vorgenommen wird, das wird immer im Sparring abgestimmt. Vielleicht für die Investoren ganz spannend, wenn ich jetzt so eine kleine Wohnung habe, 40 Quadratmeter, und eine deiner charmanten Damen verwaltet, die für mich, was zahle ich da monatlich? Mit welchen Summen vom BIS kann ich rechnen?
Du kannst rechnen, also wenn sie charmant sind.
Gibt es charmante für dich?
Also grundsätzlich sind einige Fragen, die dazu mitkommen. Macht die Haupthausverwaltung oder die Hausverwaltung auch das Haupthaus, die Verwaltung des Haupthauses, ja oder nein? Aber grundsätzlich kannst du sagen, zwischen 20 und 80 Euro im Monat für die Verwaltung einer Subeinheit. Jetzt sehr grob gesprochen. Mhm. In unserem Fall also machen wir es so, dass wir sagen 3,60 Euro. Wir brechen es ein bisschen anders runter. 3,60 Euro pro Quadratmeter ist bei uns die Subverwaltung.
Okay, ganz, ganz spannend. Also jeder, der damit liebäugelt, kann sich gerne, wir werden dann in den Shownotes auch alle Daten und Fakten verlinken. 3,60 Euro am Quadratmeter ist einmal,
glaube ich, recht eine gute Ansage.
Gute Ansage, also wenn ich jetzt kurz rechnen darf. Das heißt, summa summarum komme ich 3,60 mal 40 Quadratmeter. Ja, jetzt müsste man Taschenrechner auspacken. Aber ist überschaubar.
Du bist komplett überschaubar mit dem,
Ist überschaubar. Muss man sich klarerweise mit in seine wirtschaftliche Due Diligence, dass ich es heute rauskriege, mit reindenken. Ja? Wie berührt das meinen Cashflow? Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch sinnvoll, wenn man mal ein breiteres Portfolio hat und das verstreut ist, einzelne Wohnungen, vielleicht über mehrere Bundesländer ist das auf alle. Seid ihr auch Bundesland weiter aktiv? Ja.
Vielleicht, weil du das angesprochen hast, ob das, dass man prüfen sollte, ob das reinpasst oder nicht. Eine Sache, die mir unglaublich stark aufgefallen ist in den Anlegerwohnungsbereich, dass immer mehr Leute Anlegerwohnungen gekauft haben, die vielleicht, insbesondere vom Cashflow her, sich das gar nicht hätten leisten können. Mhm. Wo merken wir das klassischerweise? Ein Mietzinsausfall von einem Monat. Der, sage ich einmal, normalerweise bei der Berechnung ohne Probleme einberechenbar sein sollte. Und wenn dann auf einmal der Anleger in Panik anruft und sagt, ja, um Gottes Willen, wie soll ich jetzt die Bankraten zurückzahlen, wenn mir diese Miete fehlt, dann glaube ich, hat er auf dem Markt der Anlegerwohnung nichts zu suchen. Er wird sich auch nicht wohlfühlen dabei.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Also vor allem die Tendenz, die wir auch verfolgen in Deutschland und in Österreich zum Overleverage, ja, also immer höherer Fremdkapitalhebel. und das gleichzeitige Vernachlässigen eines kalkulatorischen Mietausfalls oder Reparaturen und so weiter, ja, einer eigenen Instandhaltungsrücklage, das führt bei dem einen oder anderen, und ich sehe das wirklich vermehrt, zu Problemen, weil die sind Oberkante finanziert und so wie du richtig sagst, ein Mietausfall, eine größere Reparatur und dann kommen schon in Liquiditätsprobleme. Ja, und das darf es nicht sein, also Cash is King, Reserven halten ist ganz, ganz wichtig. Timur, vielleicht ganz, ganz spannende Themen. Ich bin ja selber passionierter Tesla-Fahrer seit 3 Jahren, habe aber immer mit der Hausverwaltung so ein bisschen das Thema, wenn ich in der Tiefgarage mir eine Elektro-Ladestation installieren möchte. Ich möchte jetzt nicht ganz groß das Thema ordentliche, außerordentliche Verwaltung, aber kannst du vielleicht, weil es ein aktuelles und modernes Thema ist, der Trend zum Elektroauto ist ja da, was sollte ich denn da machen? Hausverwaltung anrufen, die Eigentümer fragen, am besten beide, oder?
Ein Thema, das oft aufkommt, insbesondere weil leider auch immer noch in den Neubauten sehr wenig Ladestationen vorgesehen sind. Grundsätzlich müssten wir die Zustimmung von jedem Einzelnen einholen, damit wir das überhaupt machen können. Macht es natürlich unglaublich schwierig, umso größer eine Anlage, umso schwieriger. Mhm. Es soll dort Erleichterungen geben, die der Gesetzgeber vorgibt. Nur wir haben ein technisches Problem, dass sehr oft die Leistungen, die überhaupt zum Haus führen, gar nicht so ausgelegt sind, dass wir dort mehrere Ladestationen einführen können. Mhm. Also das wird uns sicherlich noch die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, noch mit begleiten, wie man mit dem dann umgehen wird.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Das heißt, die Kapazitäten des Hauses sind gar nicht so ausgefasst, dass du jetzt noch beispielsweise in einer großen Tiefgarage 70 Autos gleichzeitig laden können.
Richtig.
Ja, ja, das wird ein großes Thema und dann wird es wieder intern zu Streitigkeiten führen. Ich weiß es nur so, ich habe einmal dezent angefragt, ich habe sogar Wohnungseigentum bei meinem Tiefgaragenstellplatz, aber die Elektroleitung geht ja durch den Allgemeinbereich, ergo müsste ich de facto, so wie du es gesagt hast, von jedem einzelnen Eigentümer die Zustimmung einholen und das ist ja in der Realität kaum bis gar nicht möglich.
Sehr schwierig. Ja.
Sehr schwierig. Anderes auch Thema, Klimawandel, die Sommer in Wien, wir sitzen jetzt gerade in Wien, aber in Graz genauso, werden immer heißer. Wie schaut das aus, wenn ich eine Klimaanlage installieren möchte? Ist das auch ähnlich schwierig?
Ähnlich schwierig. Ja. Also gut ist, bevor man eine Einheit gekauft hat, ein Wohnungseigentumsobjekt, sich genau zu erkundigen, und zwar im Wohnungseigentumsvertrag, was dort schon vorab bestimmt wurde und wo es schon eine Vorwegzustimmung gab. Sehr oft gibt es Vorwegzustimmung, also sprich, da haben die anderen Eigentümer schon zugestimmt, dass du zum Beispiel eine Klimaanlage errichten darfst. Dann wirst du sie nicht nachholen müssen. Mhm. Sobald du aber Allgemeinteile der Liegenschaft anfasst, ja, und diese Regelung nicht dort ist, dann musst du wieder jeden einzelnen Wohnungseigentümer fragen. Mhm. Es gibt schon Möglichkeiten, dass du diese Zustimmung ersetzen lassen kannst im außergerichtlichen Verfahren. Nur das ist halt erstens mühselig, es ist zeitaufwendig, also nicht ganz einfach, ja.
Also sehr, sehr spannend.
Man muss vielleicht sich einfach denken, man ist, wenn man in einer Wohnungseigentumsanlage wohnt, eben nicht der alleinige Eigentümer, sondern du hast eine Risikogemeinschaft, die du dort bist, und du bist ein Teil von einer großen Eigentümergemeinschaft. Ja. Mhm. Und das Gesetz gibt halt diese Regelungen vor, dass man einige Sachen mit Mehrheitsbeschlüssen machen kann, aber sehr vieles eben Verfügungshandlungen sind, wo du jeden Einzelnen fragen müsstest und wo eigentlich nicht mal mehr die Hausverwaltung dafür zuständig ist.
Jetzt möchte ich ein Thema aus der Investorensicht, wenn du erlaubst, immer noch aufnehmen, das ist die sogenannte Reparaturrücklage. Mhm. Ja, die wird ja immer heftig diskutiert. Die meisten verstehen ja am Anfang gar nicht, dass es eine Rücklage ist, das heißt eine Ansparform für zukünftige Ausgaben, und sagen immer, oh, die Betriebskosten sind so hoch. Ja, das muss man ja auch klar differenzieren. Es ist ja so, als Vertreter der Eigentümergemeinschaft ist ja die Hausverwaltung für die Höhe und Einsammlung, wenn man so will, zuständig. Wie bewertet ihr das? Wie kann man, gibt es irgendwie so eine Daumen-mal-Pi-Rechnung, wie so eine Rücklage berechnet wird und dann auch eingehoben wird?
Erfahrung. Ja, es ist viel Erfahrung, natürlich die Substanz und das Alter der Liegenschaft. Mhm. Grundsätzlich sagt das Gesetz nur, man muss eine Rücklage einholen. Also wir müssen eine einholen. Ich habe immer wieder die Frage, müssen wir das überhaupt? Das ist pastoral. Wir sind verpflichtet. Das Gesetz sagt aber nicht, wie hoch sie sein muss. Also theoretisch kannst du auch sagen, wir holen nur 10 Cent ein. Wird aber keinen Sinn machen. Wie tun wir das handhaben? Insbesondere, wenn wir im Neubau sind, nehmen wir eine Rücklage ein, auch eine, die zumindest einen gewissen Betrag hat. Meistens sind das um die 20 Cent pro Quadratmeter Nutzfläche, damit man ein bisschen an Geld anspart für die Zeit nach der Gewährleistung. Weil solange wir die Gewährleistungsfristen haben, sage ich, dürfte eigentlich nichts Gröberes passieren. Nur, dass mal irgendwann mal das Stiegenhaus ausgemalt gehört, dass irgendwann mal die Fassade ausgemalt gehört, dass man vielleicht mal eine Reparatur hat, wirklich, weil die Therme kaputt ist. dafür sollte man schon ein bisschen Geld auf der Seite haben. Und da gehen natürlich die Tendenzen ein bisschen auseinander, die Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, da haben wir doch lieber ein bisschen mehr Geld angespart. Ja, da können wir schnell reagieren. Andere sagen, dazu gehöre ich auch eher, was bringt das momentan, viel Geld auf der Rücklage zu haben, weil das ist so gut wie gar nicht verzinst, beziehungsweise sind die Bankspesen höher als das, was die Verzinsung ist. Haben wir doch nur ein Notpolster und dann, wenn es wirklich soweit ist, wenn wir tatsächlich dringend etwas brauchen würden, muss man entweder einen Kredit aufnehmen, wofür die Hausverwaltung wieder berechtigt ist, ohne jemanden zu fragen. Also das könnten wir dann machen, damit wir schnell handlungsfähig bleiben. Aber es ist ein Thema, das, was uns sehr stark auffällt, gerade bei Anlegern, die das komplett übersehen, ja, ganz geschockt sind, dass sie sagen, was ist das jetzt auf einmal? Das will ich nicht zahlen, haben wir auch schon manchmal, dass sie sagen, das zahle ich nicht, aber du bist verpflichtet, das zu zahlen, weil es einfach ein komplett gesonderter Topf ist von den Betriebskosten und das sind auch wirklich zwei Konten, die geführt werden. Also Betriebskosten sind ja alle laufenden Kosten, die mit der Liegenschaft zusammenhängen, sei es die Grundsteuer, sei es die Versicherung, sei es das der Strom in den allgemeinen Bereichen, sei es der Rauchfangkehrer, Müll und komplett davon getrennt. Und das sind diese Betriebskosten, die man ja wiederum als Betriebskosten weitergeben kann an den Mieter. Komplett getrennt die Rücklage, die wirklich angespart wird, die ja auch immer beim Haus verbleibt. Also wenn man die Wohnung verkauft oder den Parkplatz oder das Wohnungseigentumsobjekt, verkauft man das hier mit und das geht über an den neuen Eigentümer.
Genau. Danke, dass du es gesagt hast. Das ist auch immer schön zu differenzieren. Die umlagefähigen Kosten, die ich eins zu eins umlegen kann auf den Mieter. Es ist meistens immer so eine Gretchenfrage, gell? Wenn der Mischhaus ist mit Eigentümern und mit Anlegern. Die Anleger wollen die Reparaturrücklage klarerweise so niedrig wie möglich halten. Die Eigentum zu sagen, ja, sammeln wir was an. Ich sehe das aber genauso wie du. In Zeiten wie diesen, wo das Geld nichts wert ist, wo die Bankspesen höher sind als die Verzinsung, die Banken haben jetzt angefangen, bei Geschäftskonten Verwahrentgelt einzuführen, nehmen wir an bei euch auch, in Höhe von 0,5%. Warum großartig ansparen? Lieber bei Bedarf. Ja? Mhm. Und dann wahrscheinlich auch über ein außerordentliches Darlehen, das sehr niedrig verzinst ist. Ne? Weil warum sein eigenes Geld anfassen, das schon 7-mal versteuert wurde. Und ein Tipp vielleicht für die Investoren auch, wenn man kauft eine Immobilie, immer schauen auf die Höhe des Reparaturfonds. Genau. Und den Sanierungsrückstau, weil optimal wäre kein Sanierungsrückstau und ein höherer Reparaturfonds, weil so kauft man sich eigentlich einen günstigeren Kaufpreis ein, ja. Ja, weil ich eine Rücklage mit einkaufe in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Ganz, ganz wichtig.
Ich meine, das ist sowieso der Tipp, wenn du eine Wohnung kaufst, dass man bei der Hausverwaltung anfragt, wie schaut momentan Instandhaltungen aus, gibt es einen Instandhaltungsrückstand? Stau, der dort irgendwie vorhanden ist, wie schauen die Betriebskosten aus, damit man einfach ein Gefühl dafür
hat. Jetzt eine Zwischenfrage. Darf ich das als Interessent oder brauche ich eine Vollmacht?
Also du willst eine Zustimmung vom Eigentümer brauchen. Also am besten ist den Eigentümer bitten um folgende Unterlagen. Wohnungseigentumsvertrag würde ich mir immer holen lassen. Ich würde nachfragen, wie hoch der Rücklagenfonds ist und die Betriebskostenabrechnung.
Und Protokoll der Eigentümerversammlung, auch immer interessant, so wie die Stimmung im Haus ist, was geplant ist etc. Was zeichnet vielleicht abschließend eine gute Hausverwaltung aus? Wenn man sich so umhört, die meisten haben nicht so gute Erfahrungen, es gibt aber einige sehr, sehr gute. Was zeichnet eine gute Hausverwaltung aus? Was würdest du?
Sicherlich immer noch die Thematik der Erreichbarkeit. Mhm. Ja, also, dass eine Hausverwaltung erreichbar ist. Dass du Fachwissen und Leute hast, die das Fachwissen haben. Also das Personal ist immens wichtig bei der Hausverwaltung, weil wir doch sehr stark am Menschen arbeiten. Wenn du die beiden Aspekte gut mitbringst, wirst du schon mal sehr weit kommen mit deiner Hausarbeit.
Du bist schon bei den besten 3% dabei. Super, jetzt habe ich noch eine Überraschungsfrage, das habe ich dir im Vorfeld gar nicht gefragt. Ich bin gespannt, was du sagst. Zum Abschluss mache ich ganz gern. Bist du selber Immobilieninvestor auch? Investierst du selber?
Ja.
Frage 1. Frage 2. Liest du Immobilienbücher und kannst du der Community 1 empfehlen, das dich irgendwie inspiriert hat? Oder hörst du nur den Immo-Austria-Podcast?
Also ja, die erste Frage nochmals ja. Ich werde auch immer wieder gefragt von Freunden, bitte sag uns, wo wir investieren sollen. Ich sage immer nur, du fragst also, erstens den Falschen, was soll ich sonst sagen?
Hau einen Tipp raus. Wo kaufst du die nächste
Immobilien,
Wohnung? Immobilien. Also aber wo kaufst du die nächste Wohnung? Ein Quick-Tipp hauen wir raus.
Ehrlich?
Ja.
Ich finde den Raum Kärnten nicht uninteressant. Also es ist nicht, weil wir jetzt die Hausverwaltung dort haben, mit der Choralbahn, die jetzt kommt. Du bist dann in 45 Minuten in Graz, bis in, weiß ich gar nicht, schnell in Wien, bist aber trotzdem recht schnell in Wien. Aber das wird, glaube ich, ein interessanter Raum werden. Ja. Ein Buch, ganz ehrlich, ich bin ja Jurist, ich bin da unglaublich fad. Also wenn, dann lese ich wirklich die klassischen juristischen Sachen, die aber jetzt...
Das Grundbuch, oder?
So ungefähr, ja.
Okay. Und hast du irgend so ein Mindset-Business-Buch, das dich irgendwie, du bist ja erfolgreicher Unternehmer, das dich irgendwie geprägt hat?
Nein. Gar nicht? Überhaupt nicht, ne?
Sehr gut. Einfach das Leben und die Erfahrung. Super. Timo, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. War sehr, sehr spannend. Und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch, wenn wir uns das Bauchherrenmodell zur Brust nehmen.
Perfekt.
Super. Vielen Dank fürs Kommen.